Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir zusammen sein dürfen und den Herrn anbeten dürfen und aus seinem Wort hören dürfen. Und ich habe ein prophetisches Wort für euch. Nicht nur für euch als Kirche, sondern einfach für uns als Christen. Und wir machen heute einen wilden Ritt durch die Bibel. Wer sie dabei hat, kann sie gerne immer wieder gebrauchen oder ein paar Bibelstellen werden auch da hinter mir an die Wand sozusagen angebeamt. Aber schnallt euch an. Und wie der Thomas schon gesagt hat, geöffnete Herzen braucht es immer einen geöffneten Geist. Und ich habe eine gute Nachricht für die, die vorher angekündigt wurden, als die, die glauben, sie hören Gott so nicht. Die Predigt ist für euch. Ihr werdet Gott heute hören, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Weil Gottes Wort ist Gottes Reden und das werdet ihr heute hören und ihr werdet es verstehen. Und es wird in unseren Herzen wirklich Frucht bringen, in meinem genauso. Die Leute, die predigen ja als allererstes immer zu sich selber. Wusstet ihr das? Ja, sehr gut. Da sagt jemand ja, hervorragend. Okay, Predigtthema heißt heute, wie sollen wir denn leben? Das lassen wir jetzt erstmal so stehen und ich hoffe, dass wir am Ende gehört haben vom Geist Gottes und aus dem Wort Gottes, wie der Vater im Himmel sich wünscht, dass wir leben. Und es geht nicht um eine Verhaltensänderungspredigt, das kann ich euch schon versprechen. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr auf einmal alles irgendwie anders machen müsst. Vielleicht einiges. Gott liebt Gärten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im Wort Gottes geht es total viel um Gärten, um einen Garten. Von Anfang an, von Garten Eden bis zum Ende, kommen immer wieder Gärten vor. Und Gott hat irgendwie Spaß daran, uns am Bild des Gartens Dinge zu erklären und zu offenbaren. Und die Gärten kommen oft in ganz signifikanter Weise vor. Also nicht einfach nur, ja, da ist so ein schöner Garten und das ist halt nett, darüber zu lesen, sondern es ist wirklich was ganz Wichtiges, wenn Gott über Gärten spricht, im Negativen wie im Positiven. Ich lese euch jetzt einfach ein paar Stellen vor, wo die Gärten vorkommen und wo wir lesen können und sehen können, was in Gärten passiert und wie Gott Gärten bewertet sozusagen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilt sich von da in vier Hauptarme. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Denn sie sollen zu Schanden werden wegen der Eichen, an denen ihr eure Lust habt. Und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser. Und jetzt noch zwei Stellen. Du bist ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen und Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Wasserquell lebendiger Wasser, die vom Libanon fließen. Und die letzte Stelle für jetzt gerade. Und du wirst sein ein bewässerter Garten. Wenn man die Stellen jetzt einfach mal nur so runterliest, dann denkt man sich, ja, schön, die Gärten werden da beschrieben, ist ja irgendwie alles nett, Hohelied ist sogar auch noch Braut Christi und Christus oder auch Mann und Frau. Also da sind ganz, ganz viele Bilder drin. Aber mir geht es heute um eine ganz bestimmte Bibelstelle. Die habe ich jetzt gerade zum Schluss gelesen. Und du wirst sein ein bewässerter Garten. Ich weiß nicht, was dieser kurze Satz mit dir macht. Vielleicht macht der gerade gar nichts mit dir. Ich lese ihn nochmal vor. Und du wirst sein ein bewässerter Garten. Amen. Das ist ehrlich gesagt eine gute Nachricht. Und da kann man auch mal klatschen oder mal ausflippen. Also versteht ihr, Gott ist es nicht egal, wie du bist. Gott ist es nicht wurscht, ob du irgendwie eine trockene Wüste und irgendwie ein zerbrochener Baum oder irgendwie sowas bist. Gott möchte, das ist seine Berufung für dich, dass du ein bewässerter Garten bist. Und ich weiß nicht, welche Bilder jetzt in deinem Kopf entstehen. Bewässerter Garten. Vielleicht stellt sich der ein oder andere vor, ein Fluss fließt durch den Garten, viele Flüsschen, viele Bäche oder Flussarme. Vielleicht ist der Garten nur, den du gerade innerlich siehst, mit Gras übersät. Vielleicht wachsen da wunderschöne Blumen. Vielleicht ist da ein Blumenbeet. Vielleicht ist das ganz ein wilder Garten mit ganz, ganz vielen wilden Büschen und Bäumen. Vielleicht gibt es da englischen Rasen. Egal, wie du dir gerade einen Garten vorstellst, setz mal noch 100% obendrauf und dann ist es der bewässerte Garten, den Gott in dir sieht. Und er sieht das in dir schon. Er sieht in dir den bewässerten Garten. Er sieht in dir ein fruchtbares Land. Warum? Weil das seine Berufung für dich und für mich ist. Es kann schon sein, dass du jetzt im Moment denkst, naja, ich bin da ehrlich gesagt meilenweit davon entfernt. Das kann schon sein, dass du das erstmal so empfindest. Aber das, was Gott in seinem Wort sagt, übrigens nicht nur im Alten Testament, wir gehen da auch gleich noch zu dem Neuen Testament, da wirst du Ähnliches lesen. Gottes Berufung für uns ist es, ein bewässerter Garten zu sein. Der innere Garten, da habe ich hier schon mal drüber gepredigt, das ist schon ein paar Jährchen her, aber es geht Gott um meinen Herzensgarten, dass der gepflegt ist, dass der nicht lauter Unkraut und lauter Schmarrn irgendwie wachsen lässt, sondern dass mein Herzensgarten, dass der wirklich gepflegt ist, dass Gott, der Gärtner, wenn der da durchgeht, sagt, Mensch, da blüht so viel Wunderbares. Herrlich. Ach, und da, ja, da ist noch so ein bisschen Unkraut, so, keine Ahnung, negative Gedanken oder übermäßige Angst, Furcht, was auch immer. Und dann ist der da und rupft es aus und möchte das mit dir machen. Das ist dieser Herzensgarten, den müssen wir immer pflegen. Das ist einfach unsere Aufgabe, dass dieser Herzensgarten gepflegt ist, ist ein Teil unserer Aufgabe, aber Gott, der Gärtner, wird sein Teil dazu tun. Amen. Das ist der Heilige Geist, der wird den bewässern, der wird den mit Sonne, mit Licht durchfluten, mit Kraft. Und erinnert ihr euch vielleicht, die Predigt noch irgendwie ein bisschen im Kopf haben, es ging auch um die Mauer, die um den Garten ist. Sehr wichtig. Gärten ohne Mauer, schlecht. Wenn du glaubst, du müsstest irgendwie allen dienen und immer alles machen, was andere wollen oder in deinen Gefühlsgarten, in deinen Herzensgarten reintrampeln lassen, nicht göttlich, nicht gewollt. Du darfst eine Schutzmauer um deinen Garten haben. Es gibt eine Schutzmauer, die ist göttlich, aber es gibt genauso natürlich auch diese Schutzmauern, die sind nicht göttlich. Und wir brauchen gesunde göttliche Schutzmauern um unseren Garten rum, damit ich in absoluter Freiheit sagen kann, nein, ich werde dir jetzt nicht helfen oder nein, das kann ich jetzt nicht tun, weil ich auf meinen eigenen Garten achten muss. Aber dieser bewässerte Garten, von dem Gott spricht, der geht nochmal weit über mich hinaus. Natürlich hat der in erster Linie was mit mir selber zu tun, aber dieses Bild Garten hat noch viel mehr mit einer größeren Gruppe von Menschen zu tun, als nur mit mir selber. Wir sind bei Jesaja 58, Vers 11. Nochmal, und du wirst sein ein bewässerter Garten. Jetzt ist ja die große Frage, oder ich weiß nicht, es ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, wenn das Wörtchen und in der Bibel steht, dann wissen wir, irgendwas steht davor, was wichtig ist, damit das nach dem und eintreten kann. Richtig? Also manchmal heißt es auch, wenn du das und das tust, sagt Gott, dann. Und das ist ja oft, das wollen wir vielleicht nicht so gerne hören, weil dieses wenn, dann, naja, da muss man ja quasi vielleicht doch irgendwas ändern und dann kann ich Segen empfangen oder dann fließt die Freude oder fließt die Kraft. Also Gott sei Dank hat Dinge an Bedingungen geknüpft. Nicht alles, die Liebe Gottes ist bedingungslos, aber manche Dinge sind an Bedingungen geknüpft. Und du wirst ein bewässerter Garten sein. So, was steht jetzt vor dem Und? Ich vermute, Jesaja 58 ist euch nicht ganz fremd. Ihr kennt dieses Kapitel und es wird euch gleich auffallen. Ha, es geht ja um Fasten. Super, ich faste heute gar nicht. Also brauche ich das ja auch gar nicht machen, was da steht. Doch, weil das, was da in diesem Fastenkapitel steht, das sind Prinzipien fürs Leben. Das sind Prinzipien, die Jesus total klar aus dem Alten Testament, aus der Tora, in das Neue Testament, in die Zeit von Jesus transferiert und es nochmal sehr deutlich macht. Für uns gilt sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament durch die Augen von Jesus, durch Christus gesehen. Und dieses Jesaja 58 Kapitel finde ich schon lange unfassbar faszinierend und ich freue mich sehr, dass Gott mir gesagt hat, dass es heute um diesen Garten gehen soll und wie wir denn leben sollen, damit wir diese bewässerten Gärten sind. Wenn du mitlesen magst, dann lies gerne mit ab dem Vers 3, Jesaja 58, Vers 3. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt, und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen. Also eigentlich könnte man jetzt wirklich aufhören zu predigen. Wir könnten jetzt in Zweiergruppen, Dreiergruppen zusammensitzen und das bereden und besprechen, was da steht. Das sind sehr einfache Sätze, sehr klare Anweisungen. Das versteht jeder. Es versteht jeder, dass ich nicht negativ reden soll. Es versteht jeder, dass ich nicht Arbeiter, Mitarbeiter, Familienmitglieder, wirkliche Kollegen, dass ich die nicht unterdrücken soll, dass ich die nicht unterjochen soll. Dass wenn ich etwas gegen jemanden habe und ihm vielleicht ein Joch aufgelegt habe, dass ich das nicht tue. Es sind wirklich einfache Dinge. Und es ist erschreckend, dass das so einfach formuliert ist und mit so unfassbar genialen Verheißungen. Also alleine überleg dir mal, wenn wir das machen, was da steht, dann wird unsere Heilung schnell voranschreiten. Und wo immer jetzt Unglaube in deinem Herzen aufkommt, darfst du gleich ans Kreuz hängen. Ich weiß, dass wir sind lange genug dabei beim Christentum und denken uns, ja, das mit der Heilung, das habe ich schon so oft gehört, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da können wir resignieren. Und es gibt auch trotzdem keine hundertprozentige Garantie, dass du jetzt geheilt wirst. Es gibt es nicht. Die Garantie ist, dass du in Ewigkeit geheilt bist. Das ist das Versprechen, was Gott gibt. Du wirst geheilt sein. Ob das hier vollständig auf dieser Erde ist, ja, wir glauben das, wir beten dafür. Aber vielleicht ist es auch erst auf der anderen Seite der Ewigkeit. Wir sind hier, das ist so ein kurzer Abschnitt, den wir hier leben. Das ist der eine Teil der Ewigkeit, den wir hier haben. Der andere Teil der Ewigkeit ist riesig lang, also ewig. Und spätestens da werden wir geheilte Körper haben. Spätestens da wird die komplette Heilung sein. Aber wenn hier steht, diese, ich sag jetzt mal, erstmal einfachen Sätze, natürlich ist es oft nicht einfach umzusetzen, aber das sind klare Dinge, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Vergib. Das ist das kleine ABC des Christentums. Wenn wir in Vergebung leben, also nicht im Kopf, sondern wirklich das Leben, dann müssen wir gar nicht, Menschen vielleicht, also wir müssen immer noch das Evangelium predigen, aber Menschen werden so viel an uns sehen, ohne dass wir was predigen. Ja, predigen gehört dazu, das Evangelium predigen muss sein. Aber Menschen sehen auf einmal was an uns. Wir sind die, die gar nicht negativ reden. Stell dir das mal vor. Deutschland ist geprägt von nur negativem Reden, von Angst. Und jetzt sind wir eine Gruppe von Menschen in dieser Stadt und wir fallen auf, weil wir nicht negativ reden. Was glaubst du, wie schnell das auffällt? Wie schnell das auffällt? Wenn du jemand bist, der an deiner Arbeitsstelle nicht lästert, nicht mit Fingern zeigt und so weiter, wie schnell fällt das auf? Es fällt auf. Da muss ich niemanden sagen, du komm doch am Sonntag mal mit in Gottesdienst. Der Herr Jesus, der hat dich so lieb. Stimmt ja auch. Aber die werden vielleicht dann fragen so, ich verstehe das nicht, unser Chef, der ist so ein. Und du redest nie negativ über den. Warum nicht? Warum machst du da nicht mit? Der und der hat dir das und das angetan und du vergibst oder du willst dich überhaupt nicht rächen an ihn und so weiter und so weiter. Es wird auffallen. Das ist die menschliche Komponente. Aber wisst ihr, wem das am allermeisten auffällt? Dem Herrn. Und der wird dich machen zu einem bewässerten Garten. Es ist leicht zu verstehen, wenn du nur negativ redest, wenn ich negativ rede, was wird dann in meiner Seele, in meinen Emotionen passieren? Was passiert mit denen? Negativ, hart, was noch? Sauer, bitter. Ich bin vielleicht die ganze Zeit schlecht drauf. Und ganz ehrlich, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben, sage ich dir ganz ehrlich. Warum? Weil die runterziehen. Und wo lande ich dann? Rein psychologisch gesprochen, wo lande ich dann? Ich lande ja nirgendwo, wo es mir gut geht. Vielleicht sogar in so einer Art Depression. Es ist wie eine Spirale, die mich runterzieht. Und ganz ehrlich, es fängt ganz, ganz klein an. Wir fangen nicht an, irgendwie die schlimmsten Dinge auszusprechen und zu denken. Sondern das sind kleine Gedanken, das sind kleine negative Gedanken, kleine Gedanken der Angst. Die Bibel nennt es auch die kleinen Füchse, die den Weinberg kaputt machen. Und das ist deine Verantwortung, ob du die zulässt oder nicht. Und ganz ehrlich, die kannst du nicht wegbeten. Es geht nicht. Du kannst sagen, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich das sofort entdecke, sofort schnalle, wenn ich wieder negativ rede und denke. Aber das müssen wir machen. Das macht der liebe Herr Jesus für uns nicht. Und es ist wirklich, ich finde, das ist dramatisch. In Deutschland speziell. Weil wir können überall was Negatives finden. Beim schönsten Sonnenschein, das wissen wir alle, sagen, oh Gott, es ist so heiß, furchtbar, grauenvoll. Also wirklich, das ist wie so ein Gendefekt. Aber wir sind davon nicht betroffen als Christen. Eigentlich. Wir leben nicht unter diesem Geist oder wir müssen nicht unter diesem Geist leben. Wir können bewässerte Gärten sein. Und wisst ihr, was diese Welt braucht? Bewässerte Gärten. Da ist es nämlich total trocken und einsam und mühselig und frustrierend und deprimierend da draußen. Da draußen in Anführungsstrichen. Es ist ja leider oft bei uns auch genau das Gleiche in den Kirchen. Aber das ist nicht, was Gott möchte. Wir sollen bewässerte Gärten sein. Nicht nur für uns selber, sondern was macht ein bewässerter Garten? Er macht erstens die Landschaft schön und zweitens ist er anziehend. Nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen. Menschen wollen dann zu dir kommen. Aber weil du gelernt hast, auch dich zu schützen, wird dich keiner ausbeuten und aussaugen. Sondern du kannst das geben, was eben so ein bewässerter Garten geben kann, von deinen Früchten, von deinem Leben, von deiner Fülle. Aber sie rauben dich nicht aus. Und Gott braucht dich als bewässerter Garten in dieser Stadt, in diesem Land. Und vielleicht ziehst du in deinem ganzen Leben nur 3 Personen an. Kann sein, dass nur 3 Personen bildlich gesprochen in deinen Garten kommen und von dir Leben oder Freude empfangen oder Segen empfangen. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Aber Gott möchte, dass wir bewässerte Gärten sind. Und wenn du das willst, das ist eine Entscheidung, die du triffst, wenn du das willst und wenn du dem Ruf Gottes heute folgen willst und sagst, ja, ich will dieser bewässerte Garten sein, dann schau mal, wo haderst du oder wo bedrückst du jemanden? Wo lebst du in Unvergebenheit oder wo hältst du Leute in Unrecht gefangen? Wo bist du ungerecht? Wo gehst du an hungrigen Leuten vorbei? Finde ich persönlich ein ganz schwieriges Thema, Obdachlose in München. Da will ich jetzt auch gar nicht drüber sprechen, aber das Wort Gottes ist selbst im Neuen Testament auch klar. Gell? Es ist nicht so, dass wir einfach an den Leuten vorbeigehen können. Frag den Heiligen Geist einfach in dem Moment, was ist jetzt dran? Also ich muss nicht immer Geld geben. Es ist überhaupt nicht, steht da ja auch überhaupt nicht, du sollst dem Brot geben. Habe ich schon einmal versucht, war sehr lustig, erzähle ich euch kurz. Habe einem älteren Mann, der eigentlich gar nicht obdachlos wirkte, habe ich dem Brot geben wollen. Und dann hat er sich bedankt und hat gemeint, er isst es geschnitten. Ich so, nee, dann braucht das nicht. Ich so, okay, gut, dann nicht. Und dann hat er gemeint, ach nee, doch, ich nehme es doch. Also in dem Moment hatte ich einfach, ich habe gerade Brot vom Bäcker gekauft und da dachte ich mir, Mensch, ich kann mir Neues kaufen, kein Problem, gebe ich dem das Brot. Das war in dem Moment. An anderen Momenten bin ich tatsächlich auch einfach vorbeigegangen, weil ich auch nicht immer den Heiligen Geist gefragt habe, bekenne ich jetzt hier. Aber frag den Heiligen Geist. So, vielleicht gibt es manchmal auch nur einen Moment, wo er dir sagt, gib ihm einfach ein freundliches Wort. Oder bete im Stillen für diese Person. Es muss nicht immer Brot sein. Kann auch mal Geld sein oder was anderes. So, ich habe euch versprochen, es gibt auch noch was aus dem Neuen Testament. Und zwar habe ich den Herrn gefragt, ja Herr, also das mit dem Jesaja 58, das ist schon sehr, sehr cool, aber ich brauche irgendwie noch sowas von Jesus. Und auf einmal habe ich so diese Offenbarung gehabt, dass die Seligpreisungen, genau die Erfüllung sind von dem, was wir gerade gelesen haben. Und gegen die Seligpreisungen kann sich jetzt gar keiner mehr wehren. Also beim Jesaja 58, da könnte man sagen, ja, das ist um Fasten und das ist aus dem Alten Testament und so. Nein, nein, nein. Altes Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Aber jetzt kommt was, was Jesus gesagt hat. Und die Überraschung ist, Jesus hat sich nur aufs Alte Testament bezogen. Deswegen können wir gar nicht sagen, das ist nicht für uns wichtig. Weil der Jesus hat nur aus dem Alten Testament gezogen. Warum? Weil es nichts anderes gab. Also deswegen müssen wir Christen im Neuen Bund genauso das Alte Testament lesen, ernst nehmen und durch Christus verstehen und auslegen. So, ich lese euch jetzt nochmal diese Jesaja 58 Stelle vor und aber ergänze jeweils die Seligpreisungen. Du kannst gerne schon die Seligpreisungen anwerfen, dann habt ihr die so als Ganzes. Aber ich werde einfach eben die manche Verse noch mit den Seligpreisungen euch vorlesen. Vers 3 von Jesaja 58, siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Matthäus 5,5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Arbeiter bedrücken hat was mit Ungerechtigkeit zu tun. Und Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was dieses Wort selig bedeutet. Manche Übersetzungen übersetzen das unglücklicherweise mit glücklich sein. Das ist eigentlich ein totaler, naja, nicht ein ganzer Schmarrn, aber ein halber Schmarrn, weil man hat dann das Gefühl, ja, glücklich, dann bin ich halt glücklich, ist super, dann, ja, also glücklich ist so, ist schon schön, wenn man glücklich ist, aber es ist irgendwie so begrenzt. Selig sein heißt, man hat Teil an himmlischer Freude und ewigem Leben. Selig sein heißt, dass man schon verbunden ist mit dem Reich Gottes, mit dem Himmelsreich und mit dem ewigen Leben. Und das Krasse ist ja, wenn Jesus sagt, selig seid ihr, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit und so weiter, dann seid ihr Teilhaber am Reich Gottes, am Himmelsreich. Wenn wir nicht nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sind wir keine Teilhaber am Reich Gottes, am Himmelsreich. Das ist sehr extrem, finde ich. Und wenn es da jetzt heißen würde, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit streben, ja, mal bin ich mal glücklich, bin ich mal unglücklich, ist ja wurscht. Das ist so ein bisschen sehr irdisch gedacht. Es hat auch was mit tiefer Zufriedenheit zu tun. Wenn ich nach Gerechtigkeit hungere und dürste, wenn ich sanftmütig bin, da werde ich zutiefst zufrieden, göttlich zutiefst zufrieden. Und ich habe Anteil an himmlischem Leben, an himmlischer Freude und an dem himmlischen Reich. Und das ist was total Tiefes. Und es ist etwas, was mich übersteigt. Da kommt auf einmal Himmel und Erde zusammen. Ich tue mein Teil in meinem Herzen, in meinem Herzensgarten, weil ich gehorsam dem Wort Gottes gegenüber bin. Und Gott tut seinen Teil dazu. Und ich empfinde zutiefste Zufriedenheit. Ich werde sogar Heilung erleben. Ich werde erleben, wie ich ein bewässerter Garten werde, wie Freude fließt, wie Leben fließt, wie Kraft Gottes fließt. In mich als allererstes, aber auch aus mir heraus. Selig heißt auch, man ist umfassend heil oder ein umfassendes Heil. Das ist auch was sehr Tiefes und nicht einfach nur glücklich. Jesaja 58, Vers 4, siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust rein, Matthäus 5,9: Selig sind die, Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Vers 6, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Da sagt Jesus in Matthäus 5,7: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und Barmherzigkeit kommt von dem, ist ein hebräisches Wort, von, und kommt von Rechamim, heißt Erbarmen, und es ist emotionale Rührung. Und ist abgeleitet von dem Wort Rechem, was so viel heißt wie Mutterschoß. Und das wird als eine der wichtigsten Eigenschaften im Alten Testament über Gott gesagt. Er ist ein barmherziger Gott. Er ist barmherzig. Er ist zutiefst mitfühlend. Jesus hat mal gesagt, oder es wird in einer Bibelstelle erwähnt, dass Jesus dieses Mitgefühl hatte, aber das war eben nicht nur so, oh Mensch, es tut mir jetzt aber leid, sondern dieses Zutiefste, dass ihm die Eingeweide wie umgedreht wurden. Das ist richtig tiefes Gefühl. Vielleicht eine Mischung aus Schmerz und ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrückt. Also ein ganz, ganz tiefes Mitgefühl, ein ganz tiefes Gefühl. Und das kommt eben aus diesem Wort Rechem, Mutterschoß. Und diese Worte, ach, ist schon wieder weg, diese Seligpreisungen, ich ermutige euch, schaut die euch zu Hause mal an und überlegt immer, selig, aha, heißt, wir haben Anteil an der Himmelswelt oder an den himmlischen Freuden, an dem, was Gott schenkt, wenn ich nach Gerechtigkeit hungere und dürste, wenn ich sanftmütig bin. Und klar kann man nicht jetzt einfach sagen, so gut, ab heute bin ich sanftmütig, alles klar, habe ich verstanden. Sondern das ist natürlich auch ein Prozess und das ist etwas, was Gott in dir bewirkt. Aber der bewirkt es nur, wenn du sagst ja und bleib dran. Jeder von uns, also ich sage das genauso zu mir selber, wo ich merke, ich bin nicht sanftmütig und Jesus sagt, seid sanftmütig, wie ich es auch bin. Und ich merke aber in Situationen, da bin ich alles andere als sanftmütig, das spüre ich dann, weil der Heilige Geist mich darauf aufmerksam macht, das ist nicht so wie Jesus reagieren würde. Und weil Jesus durch den Heiligen Geist in mir lebt, deswegen habe ich die Chance, dass ich umgestaltet werde in sein Bild, in Jesus. Und wenn Jesus sanftmütig und barmherzig war, dann kann ich das auch sein mit der Hilfe Gottes. Aber ich muss ein Ja dazu haben. Gott macht es nicht einfach so. Und es macht er auch nicht einfach nur, weil ich jetzt dreimal mit irgendeiner Schwester oder einem Bruder bete. Das ist auch ernüchternd, dass nicht alles durch Gebet weggeht. Also ohne Gebet geht gar nichts. Aber ich muss dann doch auch manchmal noch was anderes machen als nur beten. Sage ich als Leitung des Gebetshauses München. Ich komme jetzt zum Ende. Jetzt gibt es noch ein obendrauf. Ich habe euch gesagt, das ist ein prophetisches Wort. Gott spricht im Moment weltweit zu prophetischen Leuten und Propheten über Goshen. Hast du das schon gehört? Manche ja, manche nein. Gut. Ganz kurzer Abriss. Die Israeliten, als sie im Land Ägypten gelebt haben, versklavt waren, haben im Land Goshen gelebt. Und da gibt es einige interessante Bibelstellen dazu, was wir über das Land Goshen lesen. Zum Beispiel 1. Mose 45,10. Du sollst im Land Goshen wohnen und nahe bei mir sein, sagt Gott. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Wörtlich übersetzt heißt Goshen nahe sein oder sich nähern. Das Land Goshen kannst du dir ganz einfach vorstellen als bewässerter Garten. Es ist genau das gleiche Bild. Goshen ist aber ein wirklicher physischer Landstrich gewesen. Da haben die Israeliten gelebt. Und es war wie ein bewässerter Garten. Da war Versorgung da, da war Fülle da. 2. Mose 9, 26. Nur im Lande Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht. Das war bei den Plagen. Sehr interessant, für das Land Goschen, für diesen bewässerten Garten, wo die Israeliten nahe bei Gott waren oder wie gewohnt haben, da waren andere Verhältnisse. Da gab es, ich bin mir nicht sicher, ob es alle Plagen da nicht gab, aber es gab einige Plagen dort nicht zumindest. Es war Versorgung da, es war Fülle da und sie waren nahe bei Gott. Und dieses Land Goschen wird jetzt im Geistlichen immer wieder verwendet als Ort, als Menschen, als Gruppe von Menschen, die totale Versorgung von Gott erleben, die Übernatürliches erleben, die reich sind an Leben, an Freude, an Wohlstand. Wirklich an Wohlstand. Ich rede jetzt nicht von, wir müssen alle mega reich sein. Aber Gott redet oder Jesus redet mega viel über Geld. Vielleicht wird es meine nächste Predigt. Wir haben oft ein sehr, sehr komisches Verhältnis zu Geld. Wir haben das Gefühl so, Geld ist irgendwie doch ein bisschen schlecht und aus Versehen habe ich jetzt aber ganz viel, das tut mir leid. Also wir haben manchmal so ganz seltsame, ja, als Christen müssen wir arm sein, come on, das habt ihr alle schon gehört, oder? Wer ist denn bitte nicht arm? Hand hoch. Spaß. Also diese Lehre gibt es, wenn du ein wirklicher, echter Christ bist, dann solltest du arm sein. Man darf auch nicht viel Geld haben und total glücklich in Christus sein. Es ist völlig in Ordnung. Aber wehrt euch nicht gegen viel Geld. Wehrt euch nicht gegen Reichtum. Weil es gibt ganz wilde Stellen in der Bibel, wo es heißt, ihr sollt quasi die Welt ausplündern, berauben, damit es ins Reich Gottes fließt, das Geld. Ja, genau. Solche Stellen gibt es auch. Also, das Land Goschen, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist jetzt dieses Land Goschen, dieser bewässerte Garten, dann bedeutet es nichts anderes, als dass Gottes Segen zu dir fließt, du in Fruchtbarkeit, in Kraft, in Fülle da bist. Wozu jetzt? Damit andere von dir nehmen können, die es nicht haben. Das heißt, du hortest es sowieso nicht nur für dich selber, sondern das geht ins Reich Gottes. Das gehört alles Gott. Alles, was er dir schenkt, egal ob das materieller Reichtum ist, ob das andere Art von Reichtum ist und sowieso geistlicher Reichtum, das ist ja nie, damit ich das jetzt für mich alleine behalte und ich werde ein totes Meer, das keinen Ausfluss hat, sondern ich soll ja lebendig sein und ich darf das alles weitergeben. Und dieses Land Goschen, das hat die prophetischen Leute, die darüber sprechen, das hat eine wirkliche wirtschaftliche Bedeutung für uns heute. Wir wissen alle, dass wirtschaftlich es nicht so einfach ist im Moment. Und Gott sieht das genauso und er kennt sich viel besser aus als wir. Und er sagt uns aber, hey, ich habe euch ausgewählt, dass ihr bewässerte Gärten seid, dass ihr wie das Land Goschen seid, nahe bei mir, an meinem Herzen. Ich will euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Nicht nur für euch, sondern dass auch andere wie Zuflucht bei euch finden, dass ihr vielleicht sogar anderen wirklich mit Geld helfen könnt, mit Gütern helfen könnt. Brich dem, der kein Brot hat, brich mit ihm das Brot. Gib ihm Brot. Gib ihm ein Haus. Lade ihn in dein Haus ein. Das ist Goschen. Das ist nicht für dich selber. Da gibst du, da teilst du das, was du hast. Aber da muss man erst haben. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Wort ist für uns mit diesem Land Goschen, weil wir alle nicht genau wissen, wie das jetzt wirtschaftlich überhaupt weitergeht. Aber wenn wir Christen dieses Wort ernst nehmen und glauben, dass Gottes Ökonomie sowieso ganz anders ist als die, die wir hier so veranstalten, dann sind wir in Gottes Augen sowieso reich und er kann uns mit Reichtum, Klammer auf, Klammer zu, das ist nicht nur Geld, mit Reichtum versorgen, nicht für mich alleine, sondern dass ich eine Oase werde, ich muss es einmal sagen, dass ich eine Oase werde, wo andere Menschen sagen, oh, da hinten, das sieht gut aus, da muss ich jetzt mal hin. Und dann kommen die zu dir persönlich, zu dir als Familie, zu euch als Kirche. Und genau das ist, darum geht's. Darum geht's. Dass Menschen sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist durch dich und mich. Aber da gehört, als Zusammenfassung kurz, da gehört wirklich dazu, dass ich, wenn ich ein bewässerter Garten sein möchte, wo Leben fließt, wo Kraft fließt, wo Freude fließt, wo Vergebung fließt, wo Frieden fließt, wo auch Materielles kommt und ich es weitergeben kann, ich werde gesegnet, ich gebe es weiter, Saat und Ernte. Wenn du das willst, dann kommen davor eben diese paar Sätze, die du dir vielleicht nochmal zu Hause anschaust im Gebet und mal sagst, okay, Jesus, ganz ehrlich, ich glaube, das mit der Gerechtigkeit, ich weiß nicht, also Hauptsache, ich stehe gut da, habe ich vielleicht bis jetzt gedacht. Oder Hauptsache, mir geht's gut. Da sei einfach ehrlich mit dem Herrn und räum da deinen Herzensgarten auf, weil die Verheißung ist und du wirst ein bewässerter Garten sein. Amen.